Tim ist Künstler und arbeitet an seiner Graphic Novel zum Thema Klimawandel, während seine Freundin Thea in einem Start-up für veganes Hundefutter in beinahe sklavenhalterischer Ausbeutung schuftet und das Geld nach Hause bringt. Dagmar ist eine 80-jährige Rentnerin, die das Internet kennenlernt und einen höchst amüsanten Blog mit raffinierten Spartipps gegen Altersarmut schreibt. Und Maxim ist ein junger Flüchtling aus der Ukraine, der Deutsch lernt und versucht, das Leben in Deutschland zu verstehen. Sie alle sind Nachbarn in einem Neuköllner Mietshaus und sie sind die Hauptfiguren des Buches von Vlada Kolossova, Der Hausmann. Das haben wir ausgewählt für unsere Aktion Berlin liest ein Buch. Am Sonntag geht's los, 18 Uhr mit Gespräch und Lesung. Wir übertragen das ja auch live hier auf RBB Kultur. Ich habe vorhin mit Vlada Kolossova gesprochen über diesen Auftakt und die nächsten zwei Wochen. Sonntag geht's los, zwei Wochen lang steht ihr Buch im Mittelpunkt von zig Lesungen und Gesprächen in der ganzen Stadt. Wie fühlt sich das an für Sie, derart im Mittelpunkt zu stehen?
Ich habe 14 Lesungen fast nacheinander. Und das wird ein ziemlicher Marathon. Ich bin sehr gespannt, aber habe auch Respekt. Ich glaube, so oft am Stück habe ich noch nie gelesen.
Okay, freuen Sie sich dann so richtig drauf, oder?
Ich freue mich. Ich frage mich, was ich vor allen Dingen anziehe. 14 Lesungen, da kann ich ja nicht nur in Jeans kommen. Ich muss noch mal meinen Klamottenschrank durchschauen und gucken, ob ich 14 lesungstaugliche Outfits habe.
Okay. Alle Termine und Orte zu Berlin liest ein Buch gibt es dann auch auf unserer Internetseite. Auch zur Auftaktlesung und Gespräch am Sonntag, 18 Uhr auf dem Bebelplatz. Das werden wir ja dann ab 18 Uhr live übertragen hier auf RBB Kultur. Vlada Kolossova, bevor wir jetzt etwas konkreter in Ihr Buch einsteigen. Sie arbeiten ja auch journalistisch. Sie sind Schriftstellerin und Journalistin, arbeiten zum Beispiel für Zeit Online. Würden Sie sagen, dass man die journalistische Arbeit Ihrem Buch auch anmerkt?
Ich würde sagen, schon auf jeden Fall. Also ich bin eher nicht die Schriftstellerin, die einfach auf Inspiration wartet, sondern auch tatsächlich recherchiert und irgendwie viel auch mit Leuten spricht und dann ihre Geschichten so in Romanen verwurstet. Ich recherchiere sehr viel. Bei dem Buch sind konkret zwei der Protagonisten wirklich aus journalistischer Recherche entstanden. Einmal ist es Maxim, ein Geflüchteter aus der Ostukraine. Man muss dazu sagen, das Buch spielt 2018 und ich recherchiere das so seit 2017. Das heißt, also es geht da noch um die Kriegsphase von damals und nicht um die aktuelle. Und da bin ich tatsächlich in die Ostukraine gefahren und habe mit vielen Menschen gesprochen, die geflüchtet sind aus dem Donbass.
Sie haben dadurch sehr gut in den Blick nehmen können, was eigentlich schon seit 2014 geschehen ist in der Ukraine. Die Annexion der Krim, die zunehmende russische Einflussnahme im Donbass. Der Maxim ist einer der stärksten Figuren in dem Buch. Ich glaube, alle lieben Maxim, oder? Warum war es Ihnen so wichtig, ihn als Flüchtling aus der Ukraine im Buch mit drin zu haben?
Also es ist natürlich ein bisschen so eine zwiespältige Sache. Ich denke mal, würde ich das Buch jetzt schreiben, würde ich das eventuell nicht machen. Ich finde, momentan gibt es sehr viele Menschen aus der Ukraine hier, auch viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Geschichte das ist und die das bestimmt auch viel besser machen könnten als ich. Aber damals fand ich das wichtig, weil der Krieg hieß damals noch gar nicht der Krieg. In den Medien wurde oft so der Konflikt genannt oder mit anderen euphemistischen Bezeichnungen. Und ja, es wurde eine Zeit lang berichtet und dann ging das so wieder so gegen Null. Aber der Krieg war ja irgendwie da. Und damals, ja, habe ich ein bisschen abgewogen. Also habe ich überhaupt das Recht, die Geschichte zu erzählen? Und habe mich nach vielen Überlegungen doch dazu entschieden, einen Protagonisten aus der Ostukraine zu nehmen.
Was hier sehr stark ist, ist diese Perspektive der Erfahrung des Lebens im Exil, in der Fremde, das Lernen einer fremden Sprache, auch der Feinheiten der Kultur des Gastlandes. Das können Sie ja alles mit dem Maxim in den Griff bekommen.
Genau. Und ich meine, also die Erfahrung, irgendwo neu zu sein und anzukommen und erstmal zu kapieren, wie ein Land funktioniert, die habe ich natürlich auch. Also ich bin auch 1999 bin ich nach Deutschland gekommen und dieses, ja, Fisch außerhalb des Wassers, Erfahrung, die habe ich auch.
Ja, genau. 87, glaube ich, im damaligen Leningrad geboren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann, genau, dann als Mädchen sozusagen nach Berlin gekommen. Das Ganze spielt ja in einem Neuköllner Mietshaus jenseits des S-Bahn-Ringes. Warum genau dort?
Also ich denke mal, über das Berlin innerhalb des S-Bahn-Ringes wurde schon viel geschrieben. Und ich selber wohne in so einer Art Grenzgebiet, also knapp noch innerhalb des Ringes, in der Nähe der Sonnenallee. Ich gehe sehr gerne selber die Sonnenallee runter spazieren. Und ja, das, also der Bruch fasziniert mich. Also einerseits das ziemlich gentrifizierte Neukölln innerhalb des Ringes und das noch nicht ganz so gentrifizierte Neukölln außerhalb. Also ich finde, es hat mich immer fasziniert, dass man wirklich innerhalb von wenigen 100 Metern so einen krassen Bruch hat.
Und zwischen Welten hin und her wechseln kann. Ich wohne in Ihrer Nähe, deswegen weiß ich, wovon Sie sprechen. Ich finde ja ein total spannendes Paar sind ja die beiden. Tim, der Künstler, der mal mehr, mal weniger an seiner Graphic Novel arbeitet, sich ansonsten um den Haushalt kümmert. Thea, finde ich, geht allmählich kaputt in ihrer Arbeit für dieses hippe Start-up, für das sie arbeitet. Wollten Sie damit das Leben von jungen Menschen heute in den 20ern mit ins Buch reinnehmen oder warum sind die beiden so stark?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, viele meiner Freunde haben bei Startups gearbeitet, arbeiten auch bei Startups. Auch ich kenne ein bisschen diese Arbeitswelt, in der es gratis Obst und Ping-Pong gibt und nicht so gesunde Arbeitszeiten. Ja, da auch da hat mich so ein bisschen, auch da wieder ein Bruch. Also zwischen, wir sind eine Familie, wir machen viel zusammen Party, wir gehen aus. Aber man soll doch schon bitteschön performen und wird doch noch in Zahlen gemessen.
Ein anderer Bruch ist ja, ich sag's mal in Anführungszeichen, die Klassenfrage. Weil Thea stammt aus vermögenden Verhältnissen, aus Dahlem. Ihr Vater ist Anwalt und Tims Mutter war Putzfrau und alleinerziehend. Das ist ja eine total spannende Konstellation, diese beiden, die Sie da entworfen haben.
Ja, also ich wollte auch nicht so das alles so sch schlecht und gut machen. Also viele sagen mir, ha, eigentlich müsste doch Tim derjenige sein, der irgendwie an ja diese Startup-Welt zerbricht, weil er braucht das Geld, er braucht das nicht, die könnte sich irgendwie auch zurücklehnen. Aber ja, die Probleme sind halt immer so groß, wie sie sich anfühlen. Und auch im Leben einer reichen Tochter aus Dahlem ist ja schon durchaus so ein bisschen Performance-Druck da. Und man muss liefern und eine gute Visitekarte vorweisen können und am besten die Jobs nicht hinschmeißen. Und ja.
Ja, und damit, Vlada Kolosowa, sind wir bei dem Thema, dass das Alltagsleben in Berlin unglaublich präzise und genau beschrieben wird in Ihrem Buch. Ich finde, wir sollten jetzt nicht darüber reden, wie es mit Tim und Thea ausgeht, und wir sollten auch nicht darüber sprechen, was dann mit Dagmar passiert, mit der 80-jährigen Nachbarin, weil die kämpft sich ja tapfer und voller Lebenskraft durch ihre Einsamkeit und auch durch ihre Altersarmut und ist auch eine ganz, ganz starke Figur in diesem Buch. Warum wollten Sie noch so eine alte Dame und ihre Lebensrealität mit drin haben?
Auch die Dagmar hat ein bisschen so journalistischen Hintergrund. Ich habe ein Interview geführt mit einer Forscherin, die zu Altersarmut vor allen Dingen bei älteren Frauen forscht. Die heißt Irene Götz und arbeitet an der LMU. Und sie hat so ein Buch geschrieben mit so Geschichten von älteren Damen, denen es halt am Lebensabend halt nicht mehr finanziell so gut ging. Und das Interview hat mich dann sehr bewegt, auch weil man es immer noch so ist, dass Frauen später nur die Hälfte der Rente bekommen werden, die Männer bekommen werden. Und das natürlich auch einfach dem geschuldet ist, dass Frauen immer noch viel mehr sich um den Haushalt und um die Kinder und so ein bisschen um die emotionalen Belange kümmern. Und ich wollte einfach mal erforschen, wie es ist, wie sich das tatsächlich anfühlt, so ein Leben lang gearbeitet zu haben für die Familie und für den Arbeitgeber und trotzdem am Lebensabend zu knausern. Das hört sich jetzt aber eigentlich alle so furchtbar traurig und so fast aktivistisch an. So ist es natürlich nicht. Dagmar hat sehr viel Lebenslust und sehr viel Lebensfreude. Sie lässt sich nicht unterkriegen und man muss auch sagen, sie hat auch eine nicht ganz so saubere Weste. Also sie startet einen
Das
Sparblock.
ist etwas, was wir vielleicht nicht verraten sollten, weil das war ein.
Aber dürfte ich vielleicht ein paar Spartipps verraten?
Ich finde auch die Spartipps, die Dagmar in ihrem Blog gibt, die sollten wir hier auch nicht verraten, weil die waren für mich Augenöffner. Ich dachte, ach, guck an, das geht auch. Genauso wie die Wende, die große Wende, die sie dann Dagmar als Figur gönnen, war genauso eine große Überraschung. Aber Sie haben es angesprochen. Ich finde, Ihr Buch hat unglaublich viel Witz, unglaublich viel Humor, Situationskomik, um die harten Realitäten, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, besser vermitteln zu können, besser aushalten zu können. Oder warum dieser sehr, sehr gute Witz?
Also ich glaube, das hat schon auch was mit meiner Herkunft zu tun. In Russland sagt man, es gibt sehr selten Komödien, sondern eher so Dramedies, die gleichzeitig Drama und eine Komödie sind. Und ich denke mal, Menschen aus Osteuropa haben es ganz gut drauf, einfach mal so einen dunklen Humor an den Tag zu legen. Das ist natürlich so halb Spiel und aber halb auch so Bewältigungsmechanismus.
Okay. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch über die Konstruktion Ihres Buches sprechen, Der Hausmann, weil Sie erzählen ja aus den Perspektiven der einzelnen Figuren. Wir können einen Chatverlauf von Thea nachvollziehen. Wir lesen die Blog-Einträge von Dagmar und dann gibt es ja noch die Graphic Novel, an der Tim arbeitet. Das ist ja ein ganz starker Mix an Form. Warum dieser Mix?
Ich glaube, das hat mir einfach geholfen, mich so ein bisschen bei der Stange zu halten. Ich finde, wenn man so vor so einem leeren Word-Dokument sitzt und denkt, ich schreibe jetzt ein Buch, einen Roman, dann ist man schnell so ein bisschen blockiert. Und wenn man fünf unterschiedliche Formen hat, dann kann man so, fühlt sich die Aufgabe gleich gar nicht mehr so groß an und man langweilt sich ein bisschen weniger.
Okay, ganz
Und
pragmatisch.
hat man auf eine Lu Form gerade keine Lust, kann man gerade bei der anderen weitermachen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich lese solche multiformatigen Bücher auch selber ganz gerne. Es macht mir einfach Spaß.
Kolossowa, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Vlada Kolossowa zu Gast auf RBB Kultur. Ihr Buch Der Hausmann im Leichhardt Verlag erschienen, steht im Mittelpunkt von Berlin liest ein Buch, unsere Aktion gemeinsam mit Radio 1 und dem Landesverband Berlin des Deutschen Bibliothekenverbandes. Lesung und Gespräche in ganz Berlin. Am Sonntag geht's los, 18 Uhr im Lesezelt auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte. Und wir übertragen Gespräch und Lesung am Sonntag ab 18 Uhr live hier auf RBB Kultur.